Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese heutige Episode katapultiert euch nochmal zurück in die Anfänge dieses Podcasts. Ich bringe heute einige kleine Ausschnitte aus der zweiten Folge dieses Podcasts. Das war bereits 23. Oktober 2020. Und ich beschreibe darin die ersten Tage meiner beruflichen Tätigkeit. Das war ungefähr im Juli 1975. Irgendwie war mir danach nochmal in diese Zeit einzutauchen und deshalb heute dieser Ausschnitt. Außerdem möchte ich diese heutige Episode von Herzen meinem Sohn widmen, der heute Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch. Also viel Spaß dabei. Bernd Nickbuhr wird heute psychedelische Musik spielen und auch darüber sprechen. Und es werden auch wieder einige Ausschnitte aus verschiedenen, mehr oder weniger sehr bekannten Songs darin vorkommen. Dann viel Spaß bei dieser heutigen, etwas besonderen Episode.
In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Willy Brandt am 28. Oktober 1969 im Deutschen Bundestag in seiner Regierungserklärung. In den frühen 1970er Jahren gab es vereinzelt vorsichtige Initiativen in der deutschen Psychiatrie hin zu Reformgedanken und Vorhaben. Auch hier, wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, prallten alte, verstaubte, ja und selbstherrliche Strukturen auf eine kleine, überwiegend junge, scharf kritisierende Strömung. Studentinnen und Studenten und die Auszubildenden in den Betrieben suchten den Konflikt mit Ausbildungsinhalten. Teils ging es dabei aber um ganz grundsätzliche, eher ideologische Auseinandersetzungen. Große Fragen wurden gestellt und diskutiert. Was ist denn die Funktion von Psychiatrie? Anderssein einzufangen? Zurechtzubiegen, anzupassen, wieder für die Gesellschaft, Arbeit und für den Kapitalismus zu reparieren? Die Psychiatrie gehört schlichtweg aufgelöst. Die Betreiber der ca. 60 Großkliniken und Anstalten in der BRD hatten die Nachkriegspsychiatrie auf die alten Fundamente der Nazi-Psychiatrie aufgesetzt, mit ihren Selektions- und Vernichtungsmechanismen, mit wenig und schlecht ausgebildeten und zum Teil aus den Nazi-Strukturen übernommenem Personal. Und seit Mitte der 1950er auch mit ersten furchtbaren Psychopharmaka. Gegen den Geist einer versteckten Psychiatrie mit ihren 1000 eingesperrten und vergessenen Menschen hinter den Mauern, abgeschnitten vom Gemeindeleben, weit weg von Angehörigen untergebracht, und ohne jede auch nur annähernde Art von humaner Behandlung. Gegen diesen Geist eben gab es keine andere Möglichkeit, als mit allen Sinnen zu rebellieren, wenn man Mitglied der jungen Generation war. Ich möchte das mit einer Beschreibung nochmal deutlich machen. Asmus Vinzen, ein Sozialpsychiater der ersten Stunde und 1975 neuer ärztlicher Leiter des Landeskrankenhauses Wunsdorf, beschreibt es rückblickend so. Die Anstalten waren damals nicht nur geschlossen, sie waren auch in sich abgeschlossen und isoliert. Meist abgelegen auf dem Lande, abseits der großen Städte. Sie waren zudem von hohen Mauern umgeben und die meisten ihrer Kranken waren doppelt eingeschlossen. 80%, ja bis zu 90% ihrer schwerkranken Patienten, die man damals Insassen nannte, verblieben dort nach ihrer ersten Einweisung lebenslang. Wegen ihrer abgelegenen Lage rissen auch die Kontakte zu den Angehörigen meist bald ab. Die Patienten waren ausgeschlossen und eingeschlossen zugleich. Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Gesunden, eingeschlossen in den Anstalten, eingeschlossen in den Stationen und in der Klinik. Und sie lebten dort unter entwürdigenden Umständen. Noch 1975 war in Wunsdorf über 97% der 1000 Kranken dauerhaft auf ihren Stationen interniert. Nur 28 von ihnen waren sogenannte Freigänger. Und die Langzeitpatienten lebten dort, wie in fast allen anderen Anstalten, unter unwürdigen Bedingungen. Sie waren entmündigt und entrechtet. Sie trugen Anstaltskleidung. Sie verfügten über keinerlei Eigentum. Selbst ihre Eheringe hatte man ihnen abgenommen. Von dem mageren Taschengeld, das sie erhielten, konnten sie nichts einkaufen, weil sie nichts aufbewahren konnten. Wenn sie Glück hatten, wurden die nötigsten Dinge für sie eingekauft. Aber für viele gab es auch die nötigsten Dinge nicht. Sie hatten keine Zahnbürste, kein eigenes Handtuch. Ja, selbst die Anstaltskleidung war nicht ihre eigene. In vielen Häusern legten sie sie abends ab und nahmen sie in beliebiger Reihenfolge morgens wieder von einem großen Haufen weg, um die getragene Wäsche und Kleidung irgendeines anderen Patienten anzuziehen. In vielen Häusern gab es kein zugänglich warmes Wasser für die Kranken. Es gab kein abgeschlossenes WC. Die meisten waren offen, mitten in den riesigen Schlafsälen. Säle mit 70 Patienten und mehr waren keine Ausnahme. Und es gab keine Schränke, keine verschließbaren Nachttische. In Wunsdorf beispielsweise hatte noch 1975 kein einziger der männlichen Patienten ein Schrankfach oder einen Nachttisch für sich allein. Eberhard Kluge, einer der frühen Anstaltsreformatoren, sagte einmal, die Menschen lebten dort in einer Geruchs- und Geräuschsgemeinschaft, drastischer und realistischer in einer Gestanks- und Lärmgemeinschaft. Und das alles auf engstem Raum, eingeschlossen. Auch in Wunsdorf war es noch so, dass auf bestimmten Stationen die Betten im Schlafsaal tagsüber zusammengeschoben wurden, damit die Kranken sich dort nicht aufhalten konnten. Jeder mit einem Stuhl für sich, immer vor laufendem Fernseher. Zitat Ende. In dem Bemühen, Freiheit und Verbesserungen für die Patienten und Patientinnen einzuführen, ist es am Anfang nicht sonderlich gut gelungen, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten die einzelnen Schritte der Verbesserungen gemeinsam zu bestimmen. Das ist aus heutiger Sicht ein großer kritischer Punkt, denn die jungen, aktiven Menschen, die in die Anstalt drängten, um dort Verbesserungen einzuführen, hatten völlig unterschätzt, wie viel der Mensch innerhalb von vielen Jahren, Jahrzehnten eingeschlossen sein, an Freiheitstechniken verliert. Die eingeschlossenen Menschen waren völlig entwöhnt, überhaupt draußen alleine zurechtzukommen. So führte die Öffnung der geschlossenen Stationen auch dazu, dass in Einzelfällen Patienten und Patientinnen in Lebensgefahr gerieten, wenn sie außerhalb der geschlossenen Stationen sich bewegten. Anstatt das alles mit Bedacht und mit langsamen Schritten zu machen, ist es mitunter dann doch sehr schnell und eigentlich viel zu schnell für die Menschen gegangen, die, wie gesagt, diesen ganzen Freiheiten schon lange entwöhnt waren. Eine Erinnerung sollte dafür stehen, was ich meine. Karl K. Punkt war ein kleiner, hagerer Mensch, ich schätze circa 45 Jahre alt damals, der seit vielen Jahrzehnten auf einer geschlossenen Station war. In seinem Leben war er Fremdenlegionär gewesen und es zeichnete sich dadurch aus, dass er auch auf der Station den Flur auf und ab ging im Stechschritt. Plötzlich blieb er stehen vor einem, baute sich auf, machte fürchterlich verbale Attacken, sodass man sich im ersten Moment auch sehr erschrecken konnte, sprach dann allerdings auch sehr unverständlich und wand sich nach kurzem verbalen Angriff wieder ab und ging weiter den Flur im Stechschritt auf und ab. Zwischendurch hatte er Kaffee geschnorrt und Zigaretten, die ja eigentlich Mittel oder Lebensmittel waren, die Genussmittel waren, die verteilt und rationiert wurden. Aber trotzdem gab es, wie gesagt, ja auch immer einen kleinen Schwarzhandel, sodass das so die Beschäftigung war zwischen den Mahlzeiten. Karl fasste immer regelmäßig an die Stationstürklinke, um zu prüfen, ob die Tür nicht doch offen war. Und es war so, unvorbereitet, wie viele Menschen waren, es war die Tür eines Tages offen. Und Karl ging und ging und ging und machte aus dem langen Flur seinen Weg in die Freiheit, die ihm völlig unbekannte Freiheit mittlerweile. Und wie wir kurze Zeit später erfuhren, ist Karl auf der Landstraße von einem Auto überfahren worden und war das erste Opfer dieses Öffnungsprozesses, dieses Reformprozesses, der alle, die daran beteiligt waren, doch einen gehörigen Schrecken versetzte.
Das Lied, das ich aus den zahlreichen Songs von Springsteen für den heutigen Podcast ausgewählt habe, spiegelt ein Stück weit diese aus der Empfindlichkeit erwachsene Stärke in einem Liebeslied wider. Tougher Than the Rest, ein Hit aus dem Jahre 1988, ist ein Lied über die Verwundbarkeit und das Verlieben als Erwachsener, wenn das Herz bereits verletzt ist. You're all dressed up in blue. I've been watching you for a while. Maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than. Some girls, they want a handsome dame, or some good-looking Joe. On their arms, some girls like a sweet-talking Romeo. Well, around here, baby, I learned you get what you can get. So if you're reppin' up for love, honey, I'm tougher than the rest. Yeah, the road is dark, and it's a thin, thin line. But I want you to know I'll walk it for you anytime. Maybe you're other. Couldn't pass the test. But if you're ever ready for love, honey, I'm tougher than the rest.
Karl und Bruce, Tougher Than the Rest. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Immer noch Februar und Winter. Aber Karneval ist vorbei, oder wie es im Lied heißt, now the Carnival is over. Aber the torture never stops, anderes Lied. Aber darum geht's jetzt nicht. Ich habe in der letzten Zeit wieder viel psychedelische Musik gehört. Grateful Dead, Jefferson Airplane, Small Faces. Okay, deren psychedelische Sachen, die Klassiker eben. Aber auch Neueres, Dream Syndicate, Green on Red, Beavis Front, Spaceman 3, Black Angels, Baropond und so weiter. Einen Song habe ich dabei quasi neu für mich entdeckt, von den Jefferson Airplane. It's No Secret. Ich glaube, das war die erste Single der Airplane von ihrem ersten Album Jefferson Airplane Takes Off, damals noch mit der Sängerin Signe Anderson, die danach die Band verließ. Für sie kam Grace Slick und der Rest ist Musikgeschichte. It's No Secret wird gesungen von Marty Balin, dem Gründer der Airplane. Ursprünglich geschrieben für Otis Redding, aber als der den Song nicht aufnehmen wollte, machten die Airplane ihn zum Hit. Besonders gefällt mir die Textstelle, in der es heißt, You got me jumping up and down. Könnte man vielleicht, du machst mich ganz hibbelig und bringst mich zum Zappeln übersetzen. Hier ist die Version vom Album Blessed Pointed Little Head, Lies. Ach ja, psychedelische Musik. Außerdem habe ich Steve Reich gehört, der durchaus seine psychedelischen Momente hat. Music for 18 Musicians zum Beispiel. Dann bin ich auf ein Album gestoßen, auf dem fast die komplette Musikszene der West Coast vertreten ist. David Crosbys erstes Soloalbum, If I Could Only Remember My Name. Crosby sagte zu der Zeit, als er das Album aufgenommen habe, sei er in einer sehr kreativen Phase gewesen und habe durch die Aufnahmen an dem Album seine Trauer und den Verlust durch den Tod seiner Freundin, die kurz zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, verarbeiten wollen. Außerdem seien jede Menge Drogen im Spiel gewesen. Aber Name ist ja auch Schall und Rauch. Jedenfalls ein tolles Album. Mit dabei Jerry Garcia, Paul Kantner, Jack Cassidy, Jorma Kaukonen, Phil Lesh, Bill Kreutzmann, Greg Rowley, Joni Mitchell, Graham Nash, Neil Young und viele andere. Wirklich die Creme der West Coast. Bei diesem Track ist allerdings nur einer zu hören. Der große David Crosby singt einen französischen Abzählreim oder ein Kinderlied. Der Text besteht nur aus den Namen vierer französischer Städte, in denen sich große Kathedralen befinden. Das Lied stammt aus der Zeit des Hundertjährigen Krieges im 15. Jahrhundert. Nach der Zappelei vom Anfang ein schöner meditativer Abschluss, wie ich finde. Om. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace, Willi.
Beau Chancy, no.